Spurensuche. Wege aus dem Trauma. Ich bin Timo, Berater, Coach und jemand, der selbst lange gesucht hat. In diesem Podcast folge ich den Spuren, die ADHS und Trauma im Leben hinterlassen. Nicht aus der Vogelperspektive, sondern von innen. Mit allem, was dazugehört. Den Umwegen, den Mustern, den Momenten, die man erst Jahrzehnte später versteht. Willkommen bei Spurensuche. Am Ende der letzten Folge saß mein früheres Ich vor dem Fernseher. Höhle der Löwen. Gründer, die ihre Ideen präsentierten. Und ein Gedanke, der sich festgesetzt hat. Das könnte ich auch. Das war kein Plan, das war ein Gefühl. Und wer ADHS kennt, weiß, wie sich dieses Gefühl anfühlt. Intensiv, überzeugend. Absolut. Was danach kam, war weder das, was ich erhofft hatte, noch das, was ich befürchtet hatte. Es war viel komplizierter, länger. Und gleichzeitig der Weg, der mich dorthin geführt hat, wo ich eben heute bin. In dieser Folge spreche ich wieder mit jemandem, der mitten in diesem Weg steckt. Erschöpft, aber auch noch nicht am Ende. Wie hat es sich angefühlt am Anfang? Gut, also wirklich gut. Zum ersten Mal seit langer Zeit hatte ich das Gefühl, dass ich atmen kann. Keine Vorgesetzten, keine veraltete Technik, keine Grenzen, die mir jemand anderes gesetzt hat. Ich konnte Ideen umsetzen. Meine Ideen. Was wolltest du mit der Firma ursprünglich aufbauen? Eine Software für Biobanken. Das war der eigentliche Grund für die Gründung. Ich kannte diesen Bereich aus meiner eigenen Forschung und aus meiner eigenen Berufserfahrung. Ich wusste genau, was die Anforderungen sind, was die vorhandenen Lösungen falsch machen, warum sie für akademische Einrichtungen finanziell nicht stemmbar waren. Wir haben gemeinsam etwas entwickelt, das wirklich besser war, günstiger als die Konkurrenz, aber vor allem durchdachter. Und die Kunden, haben die das auch gesehen? Ja, alle, die wir kontaktiert haben, fanden es gut. Wir haben es auf einer Messe vorgestellt. Jeder fand es wirklich gut. Und dann kam die Frage, wie lange existiert eure Firma eigentlich schon? Die meisten Ausschreibungen verlangen mindestens 5 Jahre Firmenbeständigkeit. Wir waren neu auf dem Markt, also flogen wir aus dem Prozess. Nicht, weil wir eine schlechte Software hätten oder ähnliches, auch nicht wegen des Preises, auch nicht wegen Kompetenz, sondern einfach wegen einer Zahl in einer Policy. Wieder eine Wand. Ja, wieder eine Wand. Und wieder hatte ich das Gefühl, ich habe alles richtig gemacht, aber es reicht trotzdem nicht. Und dieses Gefühl kannte ich ja bereits. Wann hat sich das verändert? Das war ein schleichender Prozess. Zuerst waren es kleine Dinge. Aufträge, die länger auf sich warten ließen als geplant. Ausgaben, die früher kamen als Einnahmen. Das kenne ich von mir selbst. Ich habe immer optimistisch kalkuliert. Immer gedacht, das nächste Projekt bringt's schon irgendwie rein. Und dann? Dann gab es ein Projekt, das wirklich aus dem Ruder gelaufen ist. Wir arbeiteten mit einer anderen Firma zusammen. Wir haben die Software gemacht und die anderen haben dazu eine Anlage gebaut. Und zwischen meiner Mitarbeiterin und einem Mitarbeiter der anderen Firma eskalierte dann etwas. Da ging es wirklich um frauenfeindliche Dinge. Es ging um Frauen in der IT, die da nichts zu suchen haben und ähnliches. Und das war ein Konflikt, der sich aufgebaut hat, den ich gesehen habe und den ich aber trotzdem nicht richtig angegangen bin. Und was hast du gemacht? Ich habe es versucht auszusitzen. Und als das nicht funktioniert hat, habe ich versucht, selbst eine Lösung zu finden, ohne meine Mitarbeiterin richtig einzubeziehen. Ich habe sie damit übergangen. Und was ich ihr gegenüber bis heute nicht gut finde. Das Projekt hat sich verzögert. Ja, erheblich. Und damit die Einnahmen. Und dann fing das an, was ich als Löcher füllen oder Löcher stopfen bezeichnen würde. Neue Kredite für alte Schulden, neue Aufträge, die alte Lücken schließen sollten. Irgendwann kam der Punkt, wo das nicht mehr funktioniert hat. Die Pfändungen. Ja. Das war der Moment, wo meine Frau gesagt hat, so kann es nicht weitergehen. Und sie hatte recht. Vollkommen recht. Gleichzeitig, ich wusste nicht, wie ich es anders machen sollte. Was hast du in dieser Phase gemacht? Das, was ich immer mache. Ich habe neue Ideen gesucht, neue Richtungen. Irgendwo musste doch irgendetwas sein, das funktioniert. Erzähl mir davon. Wir hatten zum Beispiel Schwierigkeiten, gute Mitarbeitende zu finden. Jemanden, der sowohl IT als auch Naturwissenschaft konnte. Also habe ich gedacht, wir bilden die einfach selber aus. Wir bauen eine eigene Academy auf. Naturwissenschaftler, die IT lernen. Das funktioniert. Umgekehrt ist es viel, viel schwieriger. Die Idee kam von dir alleine? Ja, zusammen mit einer Mitarbeiterin der Arbeitsagentur. Die hat uns dann auch versichert, dass sie Teilnehmende zu uns schicken würde. Wir haben uns zertifizieren lassen nach ISO, auch nach AZAV, dass wir eben Teilnehmer oder Teilnehmerinnen vom Arbeitsamt übernehmen konnten. Den ganzen bürokratischen Weg sind wir durchlaufen. Und es hat auch angefangen zu funktionieren. Anfangs so 2-3 Teilnehmende pro Kurs. Und dann? Die Mitarbeiterin der Arbeitsagentur ging dann in Mutterschutz. Und der Nachfolger wollte nichts mehr davon wissen, was unsere Academy betrifft, was die Weiterbildung betrifft. Von einem Tag auf den anderen gab es dann keinen Zustrom mehr. Also habe ich die Academy dann auch wieder fallen gelassen.
Was ist dir bei den Kursen aufgefallen?
Etwas, das ich nicht direkt erwartet hatte. Die IT, Programmierung, Entwicklung und Ähnliches war gar nicht das eigentliche Problem. Die Teilnehmenden hatten ähnlich hohe Absagequoten bei Bewerbungen wie ich damals. Und der Grund war weniger die fehlende Qualifikation als das fehlende Selbstvertrauen. Die Psyche war das Thema. Und das hat mich wirklich interessiert.
Also hast du angefangen, dich weiterzubilden?
Ja, psychologische Beratung habe ich abgeschlossen. Heilpraktiker für Psychotherapie habe ich angefangen, aber nicht abgeschlossen. Die Prüfung in Mainz hätte ich wahrscheinlich bestanden, gerade auch mit meinem weitreichenden Hintergrund. Ich habe das meiste halt vorher schon im Studium gehabt. Aber der bürokratische Weg dahin war für mich eine unüberwindbare Hürde. Also habe ich dann mich noch weitergebildet. Zum EMDR-Coach, zum Epigenetik-Coach, zum Liebscher-Bracht-Schmerztherapeuten.
Die Zertifizierung beim Schmerztherapeuten hast du nicht geschafft.
Ja, ich brauchte Übungskandidaten für die Prüfung. Ich habe Anzeigen geschaltet, kostenlos. An und für sich kein Risiko für Personen, die das einfach einmal ausprobieren wollten. Aber es hat sich niemand gemeldet. Mein direktes Umfeld anzusprechen kam für mich aber auch kaum in Frage.
Warum nicht?
Ich hatte Angst vor Ablehnung. Die wenigen Freunde, die ich hatte, wollte ich nicht verlieren. Also habe ich es dann wieder gelassen. Und damit auch diese Möglichkeit fallen gelassen.
Wie hat sich das angefühlt? Dieses ständige Weiterhangeln von einer Idee zur nächsten.
Ich wusste jedes Mal, während ich es tat, dass es wieder so laufen würde wie immer. Und trotzdem konnte ich nicht damit aufhören. Weil aufhören bedeutet hätte, was dann? Zurück in einen Angestelltenjob, den ich nicht finde und der mich nicht aushält. Das kam dann für mich auch nicht in Frage.
Was kam dann?
Mehreres. Ich habe versucht, soundbasierte Pakete anzubieten. Menschen sollten zu mir kommen, um eigene Lieder zu erstellen, die sie in bestimmten Situationen nutzen könnten. Ich bin Musiker, seitdem ich glaube, 4 oder 5 Jahre alt bin, habe alle möglichen Instrumente gelernt, bin selbst Multiinstrumentalist und reguliere mich selbst eben auch über Musik und wollte das dann eben auch anbieten, Regulation durch persönliche Musik. Und die Idee war gut. Die Resonanz war nichts.
Und dann?
Dann kam ein Bekannter, beziehungsweise ich habe mich an einen Bekannten wieder erinnert. Der hatte mir ein Jahr vorher oder ein halbes Jahr vorher von einem Gesundheitskonzept erzählt. Mit Omega-3, Fettsäuren, Vitamin D, hochwertige Nahrungsergänzung. Network-Marketing. Der hat gemeint, das passt doch gut zu mir, zu meinem Hintergrund, mit den Naturwissenschaften und zu meinem Interesse an Gesundheitsthemen.
Und du hast das probiert?
Ja, ich habe das Startpaket bestellt und die Qualität war auch wirklich gut. Das war überhaupt kein Zweifel. Das hat wirklich viel ausgemacht. Ich habe dann alles gelesen, was es zum Thema gab. Naturwissenschaften, also das, was ich nicht sowieso schon vorher wusste, aber auch alles über Network-Marketing. Theorie, Strategie, Gesprächsführung.
Wie lief es?
Naja, ob ein menschenscheuer ADHSler mit ausgeprägter Angst vor Ablehnung der richtige Partner für Network-Marketing ist, darüber hätte ich vielleicht vorher länger nachdenken sollen. Aber ich habe gedacht, vielleicht bringt mich das mehr unter Leute und steigert auch das Selbstbewusstsein in solchen Gesprächen.
Du konntest nicht einfach den Hörer nehmen und Fremde anrufen.
In allen Büchern klingt das so einfach. Einfach erzählen. Einfach begeistern. Für jemanden, der bei jedem Nein innerlich zusammenbricht, ist das nicht einfach. Das ist eher unmöglich. Also habe ich es dann bei ein paar Bekannten versucht, die das auch gut fanden. Meiner Familie. Alle fanden das gut und konnten wirklich viel damit ausrichten. Aber damit hat's dann aufgehört.
Noch eine Idee, die ins Nichts gelaufen ist.
Noch eine Idee, ja.
Also bist du weitergehangelt?
Ja, bis zu dem Punkt, wo ich dann auf meiner Website, die ich natürlich komplett selbst gebaut habe und standardmäßig ist es bei mir so, fertige Website-Baukästen bringen mir nichts, ich muss das alles selber bauen, weil in den Baukästen gibt's bestimmt irgendwas, was mir nicht passt und dementsprechend baue ich das Ganze dann eben auch selber. Jedenfalls habe ich auf meiner Website den ADHS-Test erstellt. Ich wollte einfach das Portfolio erweitern.
Und dann habe ich den Test selber gemacht und sah dann plötzlich mich darin. Und zwar nicht nur ein bisschen, sondern absolut vollständig. Das war der Moment. Ja, das war einer der Momente. Aber da war noch einer. Erzähl mir davon. Ich hatte angefangen, soundbasierte Workshops anzubieten. Binaurale Beats, Binaural Beats, Rauschen, Pads, Flächen, Drones und alles, was irgendwie in den Bereich reingeht. Musik einfach als Regulationswerkzeug. Und das kam aus meiner Ausbildung als Epigenetik-Coach, aber eben auch aus meinem eigenen Hintergrund als Musiker. Ich wollte einfach ausprobieren, ob das funktioniert. Und? 4 Tage vor dem ersten Workshop hatte ich genau eine Anmeldung. Eine einzige. Und ich wollte ihn eigentlich auch absagen. Was hat dich aufgehalten? Eine Bekannte, eher mittlerweile eine Kollegin. Sie fragte, ob noch ein Platz frei wäre. Für einen 14-jährigen Sohn einer Kollegin mit ADHS. Und ich dachte mir sofort, mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, das traue ich mir eigentlich nicht zu. Aber du hast ja gesagt. Ich habe mir gedacht, wenn es nicht klappt, kann ich danach immer noch alles hinschmeißen. Einen ganzen soundbasierten Ansatz, einfach alles. Aber ich wollte nicht schon wieder etwas aufgeben, ohne es wirklich zumindest einmal versucht zu haben. Was ist passiert? Ich hatte mir das Ganze so vorgestellt, dass ich so ein paar Folien mache, kein klassisches PowerPoint, Fluten, wie auch immer, aber einfach so ein paar Informationen mit einem Beamer an die Wand machen. Und für diesen Beamer hatte ich, also für das Bild vom Beamer, hatte ich ein Bild abgehängt. Und der Nagel von diesem Bild, der steckte noch in der Wand. Der Junge kommt rein, wir fangen das Ganze an. Ich fange meine Einführung an und noch bevor ich damit richtig angefangen hatte, meldet sich dieser Junge und fragt, warum ist denn da ein Nagel in der Wand? Und im ersten Moment denke ich mir, oh mein Gott, was habe ich mir denn dabei jetzt gedacht? Und dann? Ich habe einfach erstmal weitergemacht. Klassisch ADHS, gar nicht großartig drauf eingehen, sondern nur erklären, was in diesem Moment einfach auch völlig richtig war. Und dann haben wir angefangen. Dann hat der Junge auch Kopfhörer aufgesetzt bekommen. Mit Musik, mit binauralen Beats, mit Noise, also mit Rauschen, mit Flächensounds, aber auch mit leichten Rhythmen. Und dieser Junge, der sonst keine 2 Minuten stillsitzen konnte, saß da ruhig, konzentriert und länger, als ich jemals erwartet hätte. Wie hat die Mutter reagiert? Die hat am Ende des Workshops Tränen in den Augen. Der Junge ist zwischendurch auf Toilette gegangen und ihre Worte waren, ich glaube das jetzt einfach nicht. Das funktioniert sonst nie so lange. Der kämpft um 2 Sätze, wie damit er überhaupt irgendwas machen kann und braucht für 2 Sätze eine halbe Stunde. Und er hatte in diesem Workshop in einer Untersession in einer Viertelstunde fast 1,5 Seiten vollgeschrieben. Die Mutter sagte mir, dass es zu Hause sonst endlose Diskussionen gibt. Jede Kleinigkeit, jeden Tag. Und in diesem Moment habe ich etwas gespürt, das ich lang nicht gespürt habe. Das Gefühl, dass das, was ich tue, wirklich was verändern kann und wirklich etwas verändert. Und zwar nicht nur mich, sondern für jemand anderen, für andere Menschen. Was mein früheres Ich hier gerade beschrieben hat, ist ADHS in seiner vielleicht ehrlichsten Form. Die Selbstständigkeit gilt oft als der ideale Weg für Menschen mit ADHS. Keine starren Strukturen, kein Vorgesetzter, keine engen Schachteln. Das stimmt. Teilweise. Was dabei vergessen wird, Selbstständigkeit verlangt genau die Fähigkeiten, die bei ADHS am schwächsten ausgeprägt sind. Langfristige Finanzplanung, konsequente Kundenakquise trotz Angst vor Ablehnung. Projekte, die sich über Monate hinziehen ohne sofortiges Feedback. Das Aushalten von Unsicherheit, ohne in die nächste Idee zu flüchten. Das ADHS-Gehirn liebt den Start, den Moment, wo eine neue Idee alles andere überleuchtet. Academy aufbauen, großartig, Zertifizierung machen, sofort, neues Feld erschließen, los. Das Problem kommt danach, wenn die Idee ihren Glanz verliert, wenn die Bürokratie beginnt, wenn die Einnahmen ausbleiben, wenn man Konflikte managen müsste, die man lieber aussitzt. Und was dann entsteht, ist ein Muster, das von außen wie Unzuverlässigkeit aussieht, aber von innen wie Überleben sich anfühlt. Man springt nicht von Idee zu Idee, weil man es will. Man springt, weil die Alternative stillhalten, aushalten, warten, sich unerträglich anfühlt. Das ist keine Charakterschwäche. Das ist ein Nervensystem, das eben gelernt hat, Spannung durch Bewegung zu regulieren, durch neue Reize, durch neue Anfänge. Das Tragische daran, jeder neue Anfang kostet Zeit, Geld, Energie und irgendwann auch das Vertrauen der Menschen, die man liebt. Was mein früheres Ich aber auch beschrieben hat, und das ist wichtig, ist das Gegenteil dieses Musters. Ein Moment, wo er nicht weggelaufen ist, wo er geblieben ist, obwohl er wusste, dass es wieder schiefgehen könnte. Weil er nicht schon wieder etwas hinschmeißen wollte, ohne es versucht zu haben. Das ist ein kleiner Schritt. Das ist für jemanden mit ADHS aber ein enormer Schritt. Wenn du selbst weißt, wie es sich anfühlt, von Idee zu Idee zu hangeln, wenn du das Gefühl kennst, dass du währenddessen bereits weißt, dass es wieder so laufen wird wie immer und du aber trotzdem nicht aufhören kannst, dann möchte ich dir etwas sagen, das mir lange gefehlt hat. Das ist keine Frage des Willens. Das ist keine Frage der Disziplin. Das ist ein Gehirn, das selbst nach Aktivierung sucht, weil es sich nicht anders regulieren kann. Das ist ein Nervensystem, das Bewegung braucht, um sich sicher zu fühlen. Und die Erschöpfung, die dabei entsteht, die Erschöpfung des ewigen Neuanfängers, die ist real. Die verdient keinen Vorwurf. Sie verdient Verständnis. Aber hier ist, was ich auch weiß. Irgendwo in dieser langen Kette von Versuchen und Abbrüchen steckt meistens ein Moment, der wirklich zählt. Das kann der Nagel in der Wand sein. Das kann die Mutter mit Tränen in den Augen sein. Ein 14-jähriger Junge mit Kopfhörern, der zum ersten Mal länger als 2 Minuten stillsitzen und arbeiten kann. Und diese Momente sind dann der Grund, weiterzumachen. Was aus diesem Workshop entstanden ist, ist eine eigene Welt für Kinder und Jugendliche mit ADHS, insgesamt neurodivergente Kinder. Das ist ein Buch, das aus meiner persönlichen Verarbeitung entstanden ist. Und davon erzähle ich in der nächsten Folge. Wenn ihr aber jetzt schon wissen wollt, worum es geht und einfach wissen wollt, welches Buch damit gemeint ist, ihr findet die Daten dazu in den Shownotes oder ihr sucht einfach nach Herzschlag im Nebel von Aden May. Das ist mein Pseudonym, weil Dr. Timo Schüler ist kein doller Name für ein Kinderbuch. Also nochmal, Herzschlag im Nebel von Aden May. Da könnt ihr das Ganze beim großen A auch bestellen. Mir bleibt wie immer zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut!